Zum vierten und letzten Mal soll es um die Eucharistie gehen oder ums Essen, genauer gesagt. Alle Texte haben heute mit Essen zu tun. Haben Sie schon gegessen? Gab es was Gutes zu Abend? Bei einigen zumindest schon. Die anderen müssen noch knurrende Mägen haben. Aber in der Stadt hat ja noch einiges offen hinterher. Also gute Chancen, nach 20 Uhr noch was zu kriegen. Sowohl die Weisheit, die Sie gehört haben, ging um das Festmahl, als auch in der Epheserlesung diese Ermahnungen, dass ihr euch nicht sinnlos betrinkt. Ich habe immer überlegt, ob es auch ein sinnvolles Betrinken geben könnte. Wie dem auch sei, es soll um Essen gehen und ich fange mal an bei einer Ernährungsform, die Ihnen wahrscheinlich sehr fremd erscheint. Das sind die Frutarier. Frutarier, kennen Sie, oder? Das sind die Leute, die nur das essen, was vom Baum heruntergefallen ist. Also die essen sozusagen nur das, was ein Organismus freigibt zum Konsum. Die würden aber nichts vom Baum runterreißen oder Pflanzen abschneiden oder gar Tiere schlachten oder was auch immer. Ich will mich nicht darüber lustig machen, sondern als eine Form erklären, was Menschen sich vorstellen, wie Leben vom Leben kommt. Sie denken sich, diese Frutarier, dass es nicht erlaubt ist, dass ich mein Leben vom anderen Leben nehme. Also ich darf keinesfalls ein Tier töten und essen. Ich darf keinesfalls eine lebende Pflanze abschneiden. Dann denke ich darüber nach und überlege mir, wie ist denn das zum Beispiel bei Weizen? Der Weizen stirbt ja im Juli ab. Die Halme sind nicht mehr grün, sondern werden gelb. Und die könnten nie wieder leben. Das ist vorbei. Der Halm ist trocken, der ist tot. Die Ähre ist obendrin. Ist ja eigentlich auch tot, aber das würden die nicht so sehen. Oder wir verspeisen ja permanent Mikroorganismen, zum Beispiel unsere eigenen. In unserem Darm leben Mikroorganismen und die töten wir und davon leben wir. Und wenn ich beispielsweise fermentierte oder weiter vergorene Lebensmittel zu mir nehme, ist das auch alles, wo Mikroorganismen drin stecken, die ich auch töte. Frutarier, Leben darf nicht durch das Vernichten anderes Lebens entstehen. Das zweite Bild, das ich Ihnen mitgeben möchte, ist wahrscheinlich nicht so ganz aus Ihrer Unterhaltungsbranche, aber vielleicht von den Jüngeren, auch die Herren hinter mir kennen es vielleicht. Kennt ihr die Alien-Reihe? Alien kommt jetzt gerade wieder ins Kino. Der 7. Teil, glaube ich, Alien Romulus. Da geht es um ein ganz besonders garstiges, außerirdisches Wesen, das sich dadurch fortpflanzt, dass es einem Menschen ins Gesicht springt. Das ist ja auch im Bayerischen in der Mundart drin. Ich spring dir ins Gesicht. Also das Alien springt einem ins Gesicht, fährt einen Rüssel aus, legt in den Magen seine Eier und dann wächst dieses außerirdische, hochaggressive Wesen in mir heran und irgendwann mal platzt es dann aus dem sozusagen Besiegelten heraus und der ist natürlich tot. Und das Ganze, einem Horrorfilm entsprechend, geht durch ganz viel Panik und Hektik in den Augen der Betroffenen. Es wird geschrien. Die Musik ist hochdramatisch, die Kamera ist verwackelt, der Schnitt ist sehr schnell, damit so die Stimmung eines Horrorfilms aufkommt. Alien Romulus, ich habe jetzt hoffentlich keine Werbung gemacht, dass Sie jetzt da morgen ins Kino gehen sollen. Dieser Film und diese Form der Fortpflanzung ist im Prinzip eine aggressive Form eines parasitären Organismus. Ein Parasit, eine Bakterie, ein Virus, ein Kleinorganismus, siedelt sich ein Wurm in einem anderen Menschen an, ein Wirt, ich wäre dann ein Wirt, und genauso wie in mir irgendwelche Würmer heranwachsen können und mir den Garaus machen, so ist es eben mit dem Alien auch. Leben entsteht durch die Vernichtung anderen Lebens. Da haben Sie natürlich als trainierte Christen sofort die 10 Gebote im Kopf und sagen, du sollst nicht töten. Es kann doch nicht sein, dass ein Parasit seinen Wirt tötet, um zu leben. Aber mit Verlaub, alle tödlichen Bakterien tun das. Die befallen einen Menschen, bringen ihn um, vermehren sich irgendwie und sterben dann mit dem Wirt ab. Es gehört also offensichtlich auch bei uns dazu, auch wenn es unserer Ethik widerspricht, dass Leben durch das Töten anderen Lebens entsteht. Das ist der lange Vorspann für die Eucharistie heute. Hat's was damit zu tun oder überhaupt nicht? Meine Frutaria und Alien Romulus? Ich glaube sehr wohl, weil Jesus sagt ja, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Ich esse ihn auf. Um das mal ein bisschen plastisch zu machen, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Hühnchen, Sie möchten heute Hühnchen essen. Hast du Lust auf Hühnchen? Das läuft so lustig über den Hof, schlägt mit den Flügeln, du packst es, drehst ihm den Kragen um, rupfst alle Feder ab, nimmst das Hackebeil, hackst den Kopf ab und die Füßchen, schneidest den Bauch auf, nimmst die Innereien auf, stopfst es mit Kastanien und anderen Leckereien, packst es in den Ofen und hinterher isst du es. Das Leben ist nicht mehr. Das Hühnchen hat sein Leben gegeben, damit du leben kannst. Bei Fischen ist es nicht ganz so dramatisch, weil Fische sind nicht so laut und können nicht so weit rumgackern wie Hühner. Aber auch da erledigt man es durch einen Schlag auf den Kopf, schneidet den Bauch auf, nimmt die Innereien raus, schuppt es mit dem Messer ab und dann wird es frittiert. Menschen sind so, ja, ja. Und wir finden das auch noch total lecker, wie so ein Karpfen schmeckt oder eine Forelle. Müllerinart, mit Mandelkruste, aus der Fritteuse, geräuchert. Mögen Sie geräucherte Forelle? Herrlich. Ich lebe auf Kosten des Lebens anderer. Und wenn jetzt Jesus sagt, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank, ist das echt ein krasses Bild. Das Hühnchen, das ich esse, ist nicht mehr. Der Fisch, den ich esse, ist nicht mehr. Die Hostie, die ich verspeise, Jesus Christus, ist nicht mehr, wenn ich ihn gegessen habe. Er lässt sich von mir verzehren. Schluss aus, vorbei. Er ist weg und stattdessen erzählt er mir was vom ewigen Leben. Haben Sie mitgezählt, wie oft in dem kleinen Evangelium heute vom ewigen Leben die Rede war? 5-mal. Also Gott lässt sich von mir zerkauen und verschwindet und dafür kriege ich ewiges Leben und er erklärt sogar, wie er das machen wird. Er wird mich am Ende der Zeiten auferwecken, sagt er in Vers 54. Wenn ich ihn esse, dann wird er mich auferwecken. Interessante Geschichten. Bisher war es unterhaltsam, oder? Die Jünger damals, die Zuhörer, fanden das überhaupt nicht unterhaltsam. Die haben sich total aufgeregt. In ihnen entstand Widerstände, zwischen den einzelnen Zuhörern hat es gekracht, die kämpften miteinander, steht im griechischen Original. Und was Sie nächsten Sonntag hören werden, Vers 66, der Großteil der Zuhörer fällt von ihm ab und läuft nicht mehr mit ihm mit. Also diese Aussage, ihr sollt mich kauen und trinken, führt dazu, dass die allermeisten Menschen Tschüss, Jesus, sagen. Klar, es ist besonders krass bezogen auf die jüdischen Speisevorschriften, die Reinheitsvorschriften, wie man schlachten muss, dass man kein Blut essen darf oder trinken darf und plötzlich verlangt das Gott höchstpersönlich. Ganz schwierig. Aber ich glaube, der Widerstand kommt woanders her. Nur oberflächlich geht es da um Hygienevorschriften oder was auch immer. Im Eigentlichen geht es darum, wie diese Urangst von Alien Romulus, dass mich was anderes auffressen könnte. Bin ich bereit, mich auffressen zu lassen? Bin ich bereit, einen Gott zu akzeptieren, der sich auffressen lässt? Einer meiner Sätze, den Sie schon öfter gehört haben, wir werden alle alt und grau, es ist nur die Frage, wofür wir alt und grau geworden sind. In der Seelsorge begegne ich nicht selten Menschen, die sich irgendwann mal eingestehen müssen, ich bin gar nicht bereit, mein Leben lang gewesen, mich verzehren zu lassen. Und auch da möchte ich mich über nichts lustig machen, auch nichts werten, aber einfach mal ein paar Phänomene vorstellen, wo man erkennen kann, dass sich Menschen schwer tun mit der Endlichkeit des Lebens und dem Umstand, dass ich mich verzehren lassen muss. Wir leben in einer Zeit des Jugendwahns. Menschen können gar nicht jung genug sein. Und es gibt kein größeres Kompliment, als einem 70-Jährigen zu erzählen, dass er total jugendlich daherkommt. Wir sagen zu einem 70-Jährigen nicht, du bist aber weise. Du hast viel Lebenserfahrung. Nein, du bist besonders jugendlich, vital, gesund. Bin ich bereit, mich verzehren zu lassen? Denken Sie an die Damen und Herren, die in ihrer Midlife-Crisis plötzlich anfangen, extreme Sportarten zu betreiben, um neue Vitalität zu gewinnen, statt den Bierbauch auf der Couch zu kultivieren. Bin ich bereit, mich verzehren zu lassen? Denken Sie an die ganzen Möglichkeiten plastischer Chirurgie, wodurch Leute jünger und vitaler ausschauen möchten. Bis hin zu dem christlich sehr problematischen Umstand von Leihmutterschaft, dass so manche Hollywood-Celebrity nicht mehr bereit ist, eine eigene Schwangerschaft auszutragen, weil das ja nur den Bauch ausleiert und den Busen hässlich macht. Also kaufe ich mir lieber eine Ukrainerin, die macht es dann schon für mich. Bin ich bereit, mich verzehren zu lassen? Wie gesagt, ich will über niemanden urteilen und nichts kritisieren. Könnte es sein, dass dieser große Widerstand gegen die eucharistische Lehre von Jesus Christus daher kommt, dass Menschen sagen, Sohn Gott will ich nicht, der sich verzehren lässt, der sich auffressen lässt und ich soll das eventuell dann auch noch tun. Ich bin ja als Priester nicht nur Prediger, sondern auch Seelsorger und ich habe nicht selten mit Menschen zu tun, deren geistliches Leben sich über Jahrzehnte lang überhaupt nicht verändert, überhaupt nicht entwickelt. Da gehen dann Leute ganz brav jeden Sonntag in die Kirche und nichts passiert. Jeden Sonntag Eucharistie und nichts passiert. Jesus sagt doch, ich gebe mich hin, du in mir, ich in dir, die größte Immanenz, die größte Nähe von Jesus. Ich spüre das nicht, ich sehe das nicht und es hat sich auch noch nie was verändert. Ich will jetzt nicht von den allgemeinen Vorbereitungen reden, die auch zur Fruchtlosigkeit führen können. Also wenn ich mich nicht innerlich gut genug vorbereite, wenn ich nicht rechtzeitig genug da bin, wenn ich keine eigene Spiritualität des Kommunionempfangs entwickle, wenn ich meine Lebensführung nicht nach der Bibel ausrichte, wenn ich nicht regelmäßig beichten gehe, das wären alles so klassische Hindernisse, wieso die Eucharistie unfruchtbar bleibt. Das ist nicht mein Thema heute, sondern mein Thema ist das, wovon ich gesprochen habe, das Verzehren. Könnte es sein, dass bei vielen Menschen die Eucharistie so fruchtlos bleibt, weil sie nicht bereit sind, einen Gott anzunehmen, der sich verzehren lässt, weil sie nicht bereit sind, sich selbst verzehren zu lassen. Ich denke, das ist eine ernste Frage. Und Sie können überlegen, ob Sie eine ernste Antwort darauf haben. Jesus sagt, ich bin in dir und du bist in mir. Dann muss ich diesen Gott aber auch wollen, der in mir leben will. Ich muss ihm auch Platz geben in mir. Und wenn es der Gott ist, der sich verzehren lässt, dann kann er nur in mir sein, wenn auch ich bereit bin, mich sozusagen stellvertretend mit ihm in mir verzehren zu lassen. Bin ich bereit, mich hinzugeben? Vorbehaltlos, ganz und gar. Meine Zeit, meine Energie, meine Gesundheit, meine Jugend, meine Vitalität, meine Aufmerksamkeit, mein Geld, mein Leben. Kann Jesus in mir fruchtbar sein, wenn ich das nicht bin? Versuchen Sie es mal. Sagen Sie, Jesus, komm in mein Herz und lehre mich, was es heißt, sich so verzehren zu lassen, wie du das jetzt in Gestalt eines kleinen Stückchens Hostie in mir tun wirst. Versuchen Sie es und Sie werden Wunder erleben. Amen.